There is always the other side. Always.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben.
Annette von Rosti-Hülshoff, Julia Rabinowitsch, Harriet Beecher Stowe.
Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist.
Renate Welsch, Käthe Rechers und natürlich Christine Nöstlinger.
Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen?
Super Allende, Secunda Valli, François Sagan.
Das ist eine ketzerische Frage vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt.
Ja, herzlich willkommen bei dieser neuen Die Buch-Folge. Und ich bin schon sehr gespannt, weil du hast ein Buch mitgebracht, das ich auch schon gelesen habe. Aber ich habe mich natürlich jetzt nicht so toll vorbereitet wie du, weil das heute dein Buch ist. Aber ich fand es ganz lustig, weil ich habe dir gesagt, dass ich es schon gelesen habe. Und du so, ja echt? Und ich so, ja, weil du hast mir dieses Buch geschenkt.
Nein, nein, ich wusste, dass du es gelesen hast, aber ich dachte, du hättest es auf der Uni gelesen. Und dann warst du so, nein, das habe ich von dir bekommen.
Ja, genau.
Ich dachte so, ja, großartig.
Irgendwas war anders da in deiner Erinnerung.
Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich dir geschenkt habe, weil ich habe es nämlich in so einem Antiquariat in Edinburgh gefunden und dachte so, Gott, das muss ich mitnehmen, das ist so ein gutes Buch. Und dann, ja, habe ich es in weiser Voraussicht dir geschenkt. Und es ist auch so ein Podcast-Urgestein, weil ich glaube, seit Beginn unseres Podcasts wollte ich es besprechen, bin nie dazu gekommen, heute ist endlich der Tag.
Ja, um welches Buch geht es?
Es geht um eine Klassikerin, und zwar White Sargasso Sea von Jean Rhys. Und es ist praktisch eine doppelte Klassikerin, weil es eine Art Vorgeschichte zu einer anderen Klassikerin ist, nämlich Jane Eyre von Charlotte Bronte. Mhm. Ich habe schon ein paar Mal vielleicht eventuell erwähnt, dass ich nicht so der große Bronte-Fan bin. Und Bronte-Fans unter euch haben mich gefragt, wann wird endlich die Bronte-Folge kommen? Mehr als heute wird es leider nicht. Das ist heute das höchste der Gefühle. Ich werde über Jane Eyre sprechen, weil es nicht anders geht. Aber ich werde Jane Eyre ein bisschen verhackstücken heute.
Ich bin gespannt. Warum magst du denn Jane Eyre nicht?
Das werde ich euch am Schluss erzählen, was meine sehr komplizierte Geschichte mit Jane Eyre ist.
Okay.
Ich möchte aber nicht, dass Jane Eyre heute in den Vordergrund tritt, sondern ich möchte hauptsächlich über White Sargasso Sea reden, weil dieses Buch finde ich nämlich genial. Und das werde ich euch heute hoffentlich näher bringen und alle zu bringen, dass sie es lesen, weil ich finde es sehr, sehr cool.
Aber wie hängen diese Bücher denn jetzt zusammen?
Genau. Wie schon kurz angesprochen, ist White Sargasso Sea eine Vorgeschichte zu Jane Eyre. Dazu muss ich euch kurz erzählen, worum es in Jane Eyre geht. Ich werde ihm wahrscheinlich nicht gerecht werden, tut mir jetzt schon leid. Ihr könnt mir gerne böse E-Mails schreiben.
Eigentlich tut es mir nicht leid.
Es tut mir eigentlich nicht leid, aber schickt mir jedenfalls E-Mails, wenn ihr mit meiner Darstellung unzufrieden seid. Egal. Worum geht es in Jane Eyre? In Jane Eyre geht es um eine junge Frau namens Jane Eyre, die...
Wow, was für ein Inhalt.
Nein, also sie kommt als Gouvernante auf das englische Anwesen des reichen Mr. Rochester und verliebt sich in ihren, man könnte sagen, Vorgesetzten, Mr. Rochester, der so ein dunkler, mysteriöser, ziemlich grantiger Typ ist. Aber sie verlieben sich, wie gesagt, ineinander und Mr. Rochester macht ihr einen Heiratsantrag, Jane sagt ja, sie wollen heiraten und bei der Hochzeit kommt raus, dass Mr. Rochester schon verheiratet ist und noch schlimmer, seine Frau wohnt im selben Haus und Jane wusste nichts davon. Sie hat gemerkt, dass in dem Haus irgendwie komische Dinge passieren, das so irgendwie spukt, also sie hat immer wieder so Stimmen gehört, es gab immer so eigenartige Figuren, die herumschleichen und ja, aber wir wissen eigentlich nicht so wirklich viel darüber. Diese Ehefrau von Mr. Rochester lebt am Dachboden des Hauses. Sie ist dort eingesperrt, weil sie angeblich verrückt ist. Und wir wissen außerdem noch, dass sie Bertha heißt und dass sie aus den West Indies stammt. Also eine Frau, die aus den ehemaligen oder damaligen englischen Kolonien stammte. Und wie man sich schon vorstellen kann, hat das sowohl Feministinnen als auch Menschen, die sich mit postkolonialer Theorie oder mit dem Thema Dekolonisation befasst haben, ziemlich geärgert. Diese Figur einer verrückten Frau aus den Kolonien, die irgendwie so am Rand dieses englischen Anwesens lebt und also ziemlich in dem Buch nicht besonders positiv beschrieben wird. Mm. Jean Rhys hat dieses Buch als Mädchen gelesen, stammte selbst aus den West Indies, selbst aus der Karibik und hatte irgendwie das Gefühl, dass es eine unfaire Darstellung dieser Frau ist. Und es hat eigentlich ihr ganzes Leben gedauert, bis letztendlich dieser Roman erschienen ist. Als Jean Rhys selbst über 70 war, ist dieses Buch erst erschienen, 1966, in dem sie die Geschichte von Mr. Rochesters Ehefrau neu aufrollt, neu erzählt, aus ihrer Perspektive. Es war sozusagen eins der ersten Bücher, das einen Klassiker der englischen Literatur aus der Perspektive der Kolonien neu erzählt hat. Also heute kennen wir das vielleicht, dass so Bücher aus anderen Perspektiven oder dass wir das neu umschreiben. Das war damals eine sehr, sehr neue Idee. Ja, es war also eben auch in den 1960er Jahren, wo gerade die ehemaligen englischen Kolonien unabhängig geworden sind. Also das Buch ist, wie gesagt, 1966 erschienen. Jamaika ist 1962 unabhängig geworden. Das heißt, es war wirklich in dieser Zeit, wo sich auch auf dieser politischen Ebene diese Dekolonisation abgespielt hat. Und Jean Rhys hat das sozusagen in der Literatur gemacht, indem sie Jane Eyre aus einer postkolonialen Perspektive neu erfunden hat.
Und Jean Rhys hat in Jamaika gelebt oder in England oder wie war das?
Jean Rhys ist 1890 auf der Insel Dominica in der Karibik geboren. Ihre Mutter war von der Insel, hatte aber schottische Vorfahren, das heißt, war auch ein Weiß. Und ihr Vater war aus Wales. Das heißt, sie ist so ähnlich wie die Hauptfigur in White's a Gassoussi, eine Weiße, die aber sozusagen dort geboren und aufgewachsen ist. Und die dann für ihre Schulbildung und auch im späteren Leben nach England gekommen ist und dann dort auch gelebt hat. Interessanterweise dachte man dann lange Zeit, also sie hat einige Bücher veröffentlicht, man dachte aber, dass sie tot ist. Und jemand wollte eines ihrer Bücher fürs Radio adaptieren und hat eigentlich so pseudomäßig eine Anzeige rausgegeben, ja, falls diese Jean Rhys noch existiert, falls die noch lebt, soll sie sich bitte melden, weil wegen des Urheberrechts. Alle dachten, sie wäre tot. Und dann hat sich tatsächlich Jean Rhys gemeldet. Sie war, wie gesagt, eine alte Frau, die in relativer Armut in England, im Süden von England gelebt hat. Und dadurch ist dann eine Verlegerin mit ihr in Kontakt getreten, weil sie einige von ihren Büchern gelesen hat und gesagt hat, ja, arbeitest du an irgendwas? Und sie so, ja, ja, ich hab was. Nur hat es dann wieder ewig gedauert. Also wie gesagt, ihr ganzes Leben eigentlich ist dieses Buch gewachsen und entstanden. Es gibt auch eine recht coole Podcast-Folge von der BBC, wo die Entstehung dieses Buches nacherzählt wird. Im Nachhinein denke ich mir, es ist ein Wunder, dass es überhaupt existiert. Okay. Jean Rhys hatte dieses Buch in mehreren verschiedenen Plastiksackerln unter ihrem Bett und so. Und andere Leute haben ihr dann geholfen, das in irgendeine Form zu bringen. Genau. Also man könnte wirklich meinen, dieses Buch hätte eigentlich nicht entstehen sollen, ist aber sofort ein Klassiker geworden und ist auch heute eins der Bücher, das, ja, wie gesagt, ein absoluter Klassiker der postkolonialen Literatur ist und auch extrem cool. Also ich habe es zum zweiten Mal gelesen und ich habe mir, als ich beendet habe, gedacht, ich werde es auch wieder lesen. Also ich liebe es sehr.
Ja.
Jetzt haben wir sehr viel rundherum gesprochen, jetzt erzähle ich euch einfach mal, worum es geht.
Bitte.
Wie schon gesagt, erzählt White's a Gassoussi die Geschichte der ersten Ehefrau von Mr. Rochester, die in dem Buch allerdings nicht Bertha heißt, sondern Antoinette. Der Name Bertha kommt auf sehr eigenartige Umstände zu ihr, das wird in dem Buch auch erklärt. Sie ist jedenfalls die Tochter einer Familie in Jamaika, die ehemalige SklavenhalterInnen sind. Und nachdem die Sklaverei 1834 abgeschafft wurde, hat die Familie so ihre gesellschaftliche Stellung natürlich irgendwo verloren, auch ihre Einkünfte verloren. Der Vater der Familie ist verstorben und Antoinette ist mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder sozusagen zurückgeblieben mit ein paar Hausangestellten, die bei ihnen geblieben sind. Und vor allem wegen dieser Geschichte haben sie natürlich einen sehr schweren Stand, gesellschaftlich, logisch, weil die Menschen, die ehemalig versklavt sind, natürlich einen großen Hass und eine große Wut auf sie hatten. Antoinette wächst also in dieser irgendwie schwierigen Situation auf, wo sie selbst nicht so wirklich dazugehört, wo sie selbst auch viel Gewalt erfährt und wo einfach generell dieser Ort noch von ganz viel Trauma und von ganz viel Gewalt geprägt ist. Und das Buch, habe ich das Gefühl, schwimmt so auf diesem ganzen Trauma und auf dieser Gewalt, die auch nie wirklich so explizit wird, aber die sich indirekt dann in den Figuren zeigt. Es verändert sich dann einiges, als Antoinettes Mutter einen reichen englischen Plantagenbesitzer namens Mr. Mason heiratet, der das Haus, das schon total am Zerfallen ist, wieder herrichtet und Antoinette auch eine große Mitgift vermacht. Und es geht dann allerdings alles wiederum schief, als dieses Haus dann angezündet wird von der schwarzen Bevölkerung. Es gibt dann so einen Aufstand und bei dieser Situation stirbt der kleine Bruder von Antoinette und das Haus brennt sozusagen ab. Und Antoinettes Mutter kann diesen Verlust dann nicht verwinden und wird dann mehr oder weniger verrückt. Also so wird es irgendwie dargestellt. Es gibt auch eine sehr einprägsame Szene, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber mir ist das so total hängen geblieben, von einem Papagei, der in dem Haus war. Das war der Papagei von Antoinettes Mutter. Und Mr. Mason hat ihm die Flügel gestutzt, damit er nicht wegfliegen kann. Und als das Haus brennt, kann er sich logischerweise auch nicht befreien. Und dieser brennende Papagei stürzt sich dann aus dem Haus, was dann von allen als so ein schlechtes Omen angesehen wird. Und was auch einige Parallelen zu Jane Eyre und zu anderen Stellen dann im Text gibt. Also das Buch ist so voller schwerer, sehr einprägsamer Symboliken und hat so eine sehr traumhafte, melancholische Stimmung. Ja. Also ich weiß nicht, wie du dich noch erinnerst dran.
Ja, total. Also ich kann mich an den Papagei erinnern auf jeden Fall, weil der kommt ja, oder ist der immer wieder mal vorgekommen, auch so ein ganz dubioses Wesen irgendwie. Und ich erinnere mich vor allem an diese Stimmung des Buches, noch mehr als an die ganz genaue Handlung. Und ich erinnere mich irgendwie an so etwas wie das Gefühl ist, wenn man eben in so einer ganz heißen, tropischen Umgebung ist, wo man sich so fast so ein bisschen fieberhaft fühlt durch diese Hitze und sich nicht so viel bewegen kann und alles wie durch so eine wabbernde Luft sieht. Das ist diese Stimmung, die ich habe, wenn ich an das Buch denke irgendwie. Du hast es so traumhaft beschrieben, auch so eben für mich war das eben so dieses Fiebrige, das Tropische, die Schwere. Die so richtig diese Feuchtigkeit irgendwie, die so auf einen lastet, wenn man irgendwie so, ich weiß nicht, ich erinnere mich bei Auslandsaufenthalten, wenn ich auch in tropischeren Gebieten war und dann war Regenzeit und es war so ganz heiß und feucht und man kann sich gar nicht so viel bewegen, weil man so ganz aufgedunsen irgendwie herumliegt. Mhm. Und so ist irgendwie die Stimmung für mich in diesem Buch.
Genau, ja, auf alle Fälle. Nachdem das Haus der Familie abbrennt und Antoinettes Mutter praktisch nicht mehr wirklich fähig ist, sich um Antoinette zu kümmern, kommt sie in ein Konvent. Also Antoinette wird dann von Nonnen aufgezogen, da geht's ihr eigentlich ganz gut, bis allerdings ihr Stiefvater sie dort herausholt mit 17 Jahren und sagt, es ist jetzt eigentlich Zeit zu heiraten. Er hatte ja, wie gesagt, eine große Mitgift mitgegeben und der Ehemann, der dann aus England anreist, um hauptsächlich diese große Mitgift einzucashen, ist eben unser Mr. Rochester aus Jane Eyre. Er wird allerdings in dem Buch nie genannt, was auch so eine Methode ist, ein bisschen, um ihn seiner Macht zu berauben. Ich habe ja schon kurz angesprochen, dass er sie Bertha nennt. Das ist auch seine Methode, um sie sich einzuverleiben. Also die Frage von Namen und wer heißt wie und wer nennt wen wie, ist eben ein großes Thema. Der zweite Teil des Buches wird dann aus Rochesters Perspektive beschrieben. Da habe ich eine ganz interessante Anekdote auch aus der Entstehung des Buches. Jean Rhys hat anscheinend sehr gestruggelt mit dieser Stimme von Mr. Rochester. Also sie hatte so ein bisschen einen Writer's Block, als sie zu diesem Teil gekommen ist, weil sie nicht wusste, wie sie seine Stimme einfangen soll. Und sie hatte dann den Durchbruch durch ein Gedicht, das sie geschrieben hat, dass man auch heute noch nachlesen kann. Also wenn ihr googelt, ich stelle es euch in die Shownotes. Das Gedicht heißt Obeah Nights. Ich werde euch dann noch erklären, was Obeah ist. Aber das ist total spannend. Also in diesem Gedicht sind ganz viele der Themen und der Ideen und auch der Symbole schon angelegt, die dann auch in dem Rest des Buches sind. Und ich finde auch diese Perspektive von Mr. Rochester sehr spannend zu lesen, weil wir eigentlich mitbekommen, dass er hinkommt. Er ist der zweite Sohn einer reichen Familie und in England war es zwar so, oder in diesem, sag ich mal, in dieser Middle-Upper-Class war es so, dass der älteste Sohn hat das Anwesen geerbt und die jüngeren Söhne müssten dann selber schauen, wie sie zu Geld kommen und haben dann entweder einen Beruf erlernt oder haben eben reich geheiratet. Und für Mr. Rochester bleibt sozusagen auch das irgendwie nicht anders übrig. Er kommt also dorthin, heiratet Antoinette, ohne sie eigentlich zu kennen. Er ist so ein sehr, er ist ein junger Mann, aber er ist schon irgendwie so kaltherzig und irgendwie pragmatisch und macht das halt fürs Geld. Er entwickelt sich aber im Laufe von diesem Buch so zu diesem sehr hasserfüllten Kolonialherrn. Also es ist irgendwie recht beklemmend zu sehen, wie sich diese Beziehung entwickelt und auch wie er sich entwickelt. Es ist so, dass sie am Anfang eigentlich noch recht gut zurechtkommen oder in ihrer Honeymoon-Phase sozusagen sind. Nur dann erhält Mr. Rochester einen Brief von Antoinettes Halbbruder, der ihm die ganzen Horrorgeschichten von ihrer Familie erzählt, also von Antoinettes Mutter, die verrückt geworden ist, die ihren Ehemann angeblich umbringen wollte und der auch behauptet, Antoinette hat dasselbe böse Blut wie ihre Mutter in sich und dieser Fluch wird ihn sozusagen auch ereilen. Und anstatt dass er seiner Frau glaubt, glaubt er natürlich diesem für ihn völlig Fremden, der ihm da Horrorgeschichten auftischt. Woraufhin Antoinette total verzweifelt ist, weil er sich irgendwie von ihr abwendet und Antoinette dann die Hilfe ihrer ehemaligen Kinderfrau Christophine sucht. Christophine war auch so eine Figur, die sich bei mir total eingebrannt hat irgendwie. Also ich habe, es wurde auch sehr viel über sie geschrieben, wenn man so durch die Unibib-Seite durchschaut, dann findet man irre viele Artikel zu Christophine. Mhm. Sie ist eine ehemalige Sklavin, die dann eben nach der Emancipation freigekommen ist, aber bei der Familie geblieben ist und Antoinette aufgezogen hat. Und sie praktiziert Aubert, was ich schon kurz erwähnt habe, das so eine spirituelle, magische, heilende Praxis ist, die so aus verschiedenen Traditionen sich ergeben hat, also sowohl afrikanische Ursprünge von ehemaligen SklavInnen, aber auch indigene, karibische und auch so christliche. Also da kommt irgendwie sehr viel zusammen. Und es war auch sehr politisch oder wurde zur Zeit der Kolonisation von der Bevölkerung politisch eingesetzt, weil es eben subversiv war, diese magische Praxis auszuführen und auch die Kolonialherren ziemlich Angst hatten davor. Also es wurde zum Beispiel auch verboten. Christophine hat auch immer wieder mit der Polizei zu tun, weil sie diese Praxis durchführt. Also da merkt man, dass viel Angst auch auf Seiten der weißen Engländer eigentlich besteht vor dieser Praxis. Und man versteht irgendwie auch warum, weil Christophine so eine sehr machtvolle, respektvolle Person ist, die einfach, ja, einen großen Widerstandsgeist hat und auch einen großen Stellenwert einfach in dieser Gesellschaft hat. Und Antoinette geht eben zu ihr und bittet sie, dass sie ihr einen Liebestrank für ihren Mann gibt, weil sie sagt, er muss nur noch einmal sozusagen mich lieben und dann werde ich es ihm schon erklären, dann wird er wieder zu mir zurückkommen. Und Christophine warnt sie eigentlich davor, sie sagt, für Weiße ist das nichts, das wird nur nach hinten losgehen, aber sie macht's, gibt Antoinette diesen Liebestrank und es geht halt wirklich tatsächlich recht nach hinten los. Rochester glaubt dann, dass er vergiftet wurde und das treibt ihn eigentlich noch mehr in diese sehr hasserfüllte und misstrauische Haltung gegenüber Antoinette und gegenüber dieser ganzen Insel. Also er hat dann das Gefühl, dass sich alles so gegen ihn wendet. Er beginnt dann alles an diesem Ort zu hassen. Also die schönen Seiten und die schöne Landschaft und die ganzen Farben des Sonnenuntergangs. Also er zählt das dann so auf. Und was vor allem dahinter steht, ist, dass er es halt nicht versteht. Also er sagt, das Geheimnis, dass sich ihm nichts offenbaren will, das ist das, was ihn eigentlich so abstößt. Antoinette vereint für ihn all diese Dinge, das Schöne und das Grausame und das irgendwie Intensive und diese ganze Liebe und dieser Hass und das kommt alles für ihn in dieser Figur zusammen. Er projiziert das natürlich alles auf sie und sie ist halt einfach, muss man sagen, eine sehr junge Frau, die halt zum ersten Mal irgendwie einen Partner und Liebhaber hat und damit nicht umgehen kann, wie hartherzig er ihr gegenüber ist.
Und es klingt ja auch so ein bisschen wie so eine self-fulfilling prophecy. Er bekommt das vorgesetzt und dieser Halbbruder sagt, ja, du wirst auch dieses gleiche Schicksal erleiden und von deiner Frau, weiß ich nicht, verführt oder vergiftet werden. Und er sieht das dann überall und irgendwie bestätigt sich's dann durch diese Perspektive.
Absolut. Es kommt auch sehr viel Rassismus rein. Man merkt, dass er sehr besessen ist mit der Frage nach, unter Anführungszeichen, Rasse. Also er hat dann auch so eine Angst oder so davor oder sein Misstrauen vor ihr, weil sie weiß ist. Und er sagt dann irgendwie, ja, sie schaut eigentlich aus wie jedes englische Mädchen, aber sie ist irgendwie fremd für ihn. Und er hat dann auch irgendwie das Gefühl, dass sie eben vielleicht doch nicht weiß oder ganz weiß ist. Also es ist natürlich sehr problematisch, das irgendwie nachzuerzählen, aber das ist so sein Gedankengang. Er hat diese ganzen rassistischen Vorstellungen über die Kolonien und projiziert das alles auf sie und weiß nicht so recht, wie er mit ihr umgehen soll, weil sie ja irgendwie zu seiner, sag ich mal, Gruppe gehört, weil sie reich ist, weil sie mehr Geld hat als er tatsächlich, aber und letztendlich nicht Teil der Landbevölkerung ist. Also Christophine findet er natürlich dann noch, steht natürlich ganz weit unter ihm, für ihn gefühlt. Aber Antoinette gehört irgendwo da dazu. Und es vermischt sich also so viel Sexismus mit Rassismus, mit diesen ganzen Ideen des dominanten Kolonialherrn, der sie dann letztendlich eigentlich als verrückt abstempelt, weil er sie nicht versteht. Also alles, was ich nicht verstehe, stempel ich irgendwie ab. Und es ist dann, wie gesagt, letztendlich geht das dann alles so weit, dass Christophine sich Rochester gegenüberstellt und ihm sagt, lass sie einfach gehen. So, nimm das Geld meinetwegen oder was auch immer, aber lass sie halt einfach da, ich kümmere mich um sie. Und er sagt, na, sie gehört jetzt mir und das ganze Geld gehört jetzt auch mir und das Haus auch. Und übrigens werde ich die Polizei aufmerksam machen, dass du wieder deine Obeah praktizierst. Also es ist sehr, es trifft halt diese, in dem Moment diese sehr starke Frau, Christophine, die einzige ist, die ihm eigentlich gegenübertritt und ihm die Meinung sagt, auf diese patriarchale, koloniale Struktur, diese Institution. Sie hat halt, sie versteht in dem Moment, er ist Teil dieser mächtigen Institution. Er ist mit ihr legal verheiratet, er hat ihr ganzes Geld, er ist in einer höheren Position sozusagen und sie kann eigentlich dann nichts machen. Und sie geht dann irgendwie raus aus dem Buch. Es gibt einen sehr coolen Satz, den sie irgendwie sagt am Schluss, ja, irgendwie read and write, I don't know, other things I know. Und dann geht sie. Und sie, also sie ist so eine Figur, die sich einfach in dem, das Buch kann sie gar nicht fassen. Sie stolziert sozusagen raus. Ja. Aber natürlich muss sie letztendlich Antoinette diesem Mann überlassen. Es gab natürlich auch die Kritik an dem Roman, dass die People of Color in dem Buch eigentlich wieder nur Nebenfiguren und Randfiguren sind und dass es halt letztendlich wieder nur um eine trotzdem weiße, wohlhabende Frau geht, die noch dazu eine Geschichte oder eine in der Tradition der SklavenhalterInnen steht. Also das Buch reproduziert sicherlich auch gewisse Machtstrukturen und ist jetzt sicher nicht die ultimative Aufarbeitung irgendeines großen kolonialen Problems. Es schwimmt, wie gesagt, on top auf dieser ganzen Problematik. Es gibt zum Beispiel auch ein paar Szenen, wo ganz offensichtlich wird, dass Antoinette auch sehr viel verdrängt. Zum Beispiel gibt es einen Ort in der Nähe von dem Haus, wo sie ihre Flitterwochen verbringen. Der Ort heißt Massaker. Und Rochester sagt irgendwie, okay, was ist da passiert an diesem Ort? Und war das ein Massaker an Sklaven? Und sie sagt so, nein, das weiß heute keiner mehr, das hat damit gar nichts zu tun. Und damit ist das Thema beendet, ja. Mhm. Oder es gibt eine Ruine von einem Haus mit einer alten Straße und Rochester fragt die Einheimischen, ja, wohin hat diese Straße geführt? Und die Antwort, die er bekommt, ist nur no road. Also ganz viel wird einfach auch nicht ausgesprochen und ganz viel wird auch nicht aufgearbeitet. Ja, das Buch hat 120 Seiten, muss man auch dazu sagen. Also es ist sicher keine ultimative Aufarbeitung des Themas und auch, aber wie gesagt, es ist zumindest mal ein Anfang, um diese sehr koloniale Perspektive. Genau, eine andere Perspektive mal drauf zu werfen.
Und wann ist es erschienen? Was hast du gesagt?
1966.
Ja, das ist natürlich auch sehr knapp nach der Unabhängigkeit, wo dann noch ganz viel Aufarbeitung passiert ist ja und ja immer noch passieren muss.
Genau, ja. Und es war eben trotzdem eines der ersten Bücher, das das überhaupt gemacht hat. Also in den 80er Jahren ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiges, bekanntes Buch der postkolonialen Literaturwissenschaften erschienen. Das heißt The Empire Writes Back.
Ja.
Was ich cool finde, weil es eine Star-Wars-Referenz ist. Ja. Dass du, Sophie, jetzt mittlerweile bestimmt weißt, weil du Star Wars geschaut hast.
Das stimmt, ja. Ich habe meine Bildungslücke begonnen zu schließen.
Also, wenn Star Wars schon bis in die postkoloniale Literaturwissenschaft vorgedrungen ist, muss es schon irgendwie was heißen.
Das stimmt.
Genau, aber jedenfalls dieses Buch The Empire Writes Back, da geht es eben genau um diese Idee, dass das Empire zurückschreibt. Mhm. Vor allem auch deswegen, weil Literatur auch als Tool verwendet wurde, um zu kolonialisieren. Also auch in der Sprache, in den Geschichten, die erzählt wurden, wurde diese Unterdrückung auch auf dieser kulturellen Ebene vollzogen. Und deswegen, genau, hat Jean Rhys und viele andere, vor allem die nach ihr gekommen sind und auch in anderen Kontexten geschrieben haben, begonnen, auch auf der literarischen Ebene das aufzuarbeiten. Mhm. Ja, der letzte Teil des Buches spielt dann in England. Und da überschneiden sich White Sagacity und Jane Eyre, wie es dann tatsächlich für Antoinette ausgeht, werde ich euch jetzt nicht spoilern. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich finde es nach wie vor, also ich liebe das Buch, ich finde es so spannend. Man kann irrsinnig viel reinlesen, man kann irrsinnig viele spannende Interpretationen, Fragestellungen hin und her wälzen und es ist jedenfalls ein Buch mit ganz vielen Facetten und ganz vielen Seiten. Und was es eben so zeigt, ist, dass was für den einen beängstigend und fremd ist, ist für den anderen vertraut. Also Christophine aus verschiedenen Perspektiven gesehen zum Beispiel, ist recht spannend. Und ich habe auch dieses Zitat am Anfang vorgelesen, there is always the other side, always. Und das bezieht sich natürlich auf Jane Eyre, aber das bezieht sich auch auf das Buch. Also Rochester wird zum Beispiel auch nicht als der eine Böse irgendwie konstruiert, sondern wir verstehen auch ihn teilweise. Also es gibt einfach immer eine andere Seite in diesem Buch.
Spannend. Gibt es eigentlich eine deutsche Übersetzung?
Ja, gibt es. Habe ich allerdings nicht gelesen.
Mhm. Ja. Wie fandest du sprachlich?
Super. Ja. Also ich bin total, ich liebe das Buch, wie gesagt. Ja. Ich finde es so fantastisch geschrieben. Ja. Es hat so viele auch so Wiederholungen, die so traumhaft immer wieder kommen, die sowieso Echos durch. Also anscheinend gab es auch einen anderen Titel. Zu Beginn es hieß anscheinend als Arbeitstitel Le Revenant, also der Geist oder der zurückkommt. Mhm. Also es hat so diese geisterhafte, melancholische Stimmung und das spiegelt sich auch so in dieser Sprache wieder, finde ich.
Ja, das taugt ja auch.
Ich liebe es.
Geistergeschichten.
Es ist keine Geistergeschichte.
Ich weiß schon, aber das ist ein bisschen was so, es ist nicht mystisch, aber so, ja.
Es hat dieses Gothic-Element, Also Jane Eyre ist ja auch ein Gothic-Novel. Ja. Die Figur von dieser Ehefrau, die am Dachboden eingesperrt ist, ja auch so eigentlich ein Gothic-Trope. Mhm. So etwas, was in diesen Schauerromanen immer wieder vorkommt. Und da sehen wir das halt mal aus einer anderen Perspektive, aber es zieht sich eigentlich durch. Ja.
Ich habe auch gefragt, weil ich kann mich erinnern, dass ich sprachlich nicht so leicht gefunden habe zu verstehen.
Mm, vielleicht ändert sich, vielleicht wäre das jetzt auch anders, ist ja trotzdem ein paar Jahre her.
Ja, ja, stimmt. Mm,
genau. Voll. Also ich finde es super. Ich finde es auch spannend, dass es eben eine gewisse sprachliche Vielfalt auch hat. Also Christophine zum Beispiel spricht in Creole, also es sind diese verschiedenen sprachlichen Ebenen drinnen. Und ja, also I love it.
Sehr cool.
Zusammenfassend.
Sehr gut.
Genau. Noch ein kurzer Querverweis zu einem anderen Buch, das auch dieses Thema von weiblichem Wahnsinn, in Anführungszeichen, oder den Vorstellungen, die man im 19. Jahrhundert über die weibliche Psyche hatte oder psychische Erkrankungen oder ja, was das überhaupt bedeutet. Das war in Die gelbe Tapete.
Dachte ich mir jetzt, dass das kommt.
Folge 73 war das. Da ging es auch um eine Mad Woman in the Attic, also eine verrückte Frau am Dachboden, was übrigens auch der Titel eines klassischen Werks der feministischen Literaturwissenschaft ist, weil genau damit sehr viele Bücher im 19. Jahrhundert in England irgendwie gespielt haben mit dieser Idee.
Interessant, gell?
Und auch die patriarchale Belastungsstörung von Beatrice Frasel kann ich als Querverbindung herstellen. So diese Frage, was glauben wir, dass in Frauen irgendwie normal und abnormal ist? Also zum Beispiel Antoinette ist auch eine sexuell aktive Frau. Für Rochester vielleicht promiskuitiv. Auch in dieser Moralvorstellung des 19. Jahrhunderts. verhält sie sich sehr anders und er hat einfach keine andere Kategorie, als sie als psychisch krank darzustellen, obwohl sie vielleicht einfach nicht diesem Bild von Weiblichkeit entspricht, das er sich vorstellt. Dazu auch noch ganz kurz, weil ich kurz Obeah angesprochen habe und dieses Gedicht Obeah Nights heißt. Im Gedicht kommt auch vor, warum dieses Buch eigentlich so heißt, wie es heißt. White Sargasso Sea ist ein bisschen ein komischer Titel. Mhm. Die Sargasso See oder Sargasso Meer ist eine Region im Atlantik zwischen Europa und der Karibik, die von so einer Art Alge sehr stark bewachsen ist, das Sargassum heißt.
Mhm, noch nie gehört.
Ja. Und anscheinend haben die Seefahrer, die Europäischen, hatten Angst vor diesem Sargassum, weil sie da drin ihre Schiffe drin stecken bleiben. Also ich finde das sehr cool, ja. Diese Idee von einer Natur, die irgendwie als feindselig wahrgenommen wird und auch diese Trennung zwischen diesen zwei Welten herauszuheben.
Also das White
Sargasso Sea, es ist so ein großer, weiter Abstand zwischen der Karibik und zwischen Europa und auch diese Angst vor diesen Seefahrern, dass sie drin hängen bleiben, fand ich irgendwie ganz cool. Ja.
Das Verhängnisvolle. Ja, ich hatte noch eine Frage für dich und zwar, jetzt interessiert mich natürlich nochmal, ich will ja nicht zu viel über Jane Eyre reden, weil wir reden ja über Jean Rhys, aber wie ist das denn du hast ja gesagt, du sagst uns jetzt, was du nicht magst an Jane Eyre, richtig?
Ey, ich sage euch nicht, was ich nicht dran mag, sondern ich sage euch, warum unsere Beziehung so kompliziert ist.
Okay.
Meine und Jane Eyres.
Okay, gib uns ein bisschen
Einblick.
Es sind
so viele Janes und Jeans.
Ja, das stimmt. Und es kann nur eine Jane geben in deinem Leben.
Du hast recht. In meinem Herzen ist nur Platz für eine Jane und eine Jean.
Eine Jean.
Jane und Jean.
Jane und Jean. Mehr geht nicht.
Meine Geschichte mit Jane Eyre ist folgende. Ich war so 13 oder 14 Jahre alt, gerade neuer Jane Austen-Fan und bin in ein Buchgeschäft irgendwo in Linz oder so, gegen den Thalia oder so gegangen und habe nach einem Buch von Jane Austen gefragt. Mhm. Und diese Buchhändlerin, ich weiß nicht, ob sie wusste, dass sie mir eigentlich ein falsches Buch empfiehlt, aber keine Ahnung, sie hat mir jedenfalls Der Fall Jane Eyre von einem Autor namens Jasper Fordy empfohlen. Und das habe ich dann gekauft und gelesen. Und grundsätzlich, also ich möchte jetzt nicht auf Jasper Fordy haten, weil es ist, wie gesagt, ewig her, dass ich es gelesen habe. Aber und ich finde auch die Idee cool. Aber in diesem Jasper Fordy Buch geht es darum, dass so Special Agents in die Originalmanuskripte von Romanen eindringen, zum Beispiel Jane Eyre, und dann die Handlung verändern.
Okay.
Also ich finde das eine coole Idee.
Ja.
Allerdings war es ein bisschen ein Mindfuck, weil ich kannte Jane Eyre nicht. Und ich habe nicht gewusst, worauf sich das alles bezieht.
Okay,
und ich habe es gelesen
und mich nicht verstanden.
Null ausgekannt. Ja. Und vor allem ist die Idee von diesem Buch, dass das Ende von Jane Eyre, das wir heute kennen, eigentlich nur dadurch entstanden ist, dass diese Special Agents das Manuskript verändert haben.
Mhm.
Also Jane Eyre ist nur so wegen dieser Intervention durch diese Special Agents.
Okay.
In diesem Fall. Und als ich dann Jane Eyre tatsächlich gelesen habe, war ich so, what the fuck ist dieses Ende?
Okay,
du ist hast das nicht wirklich so geendet?
Ja.
Ich dachte, dass es anders geendet hat.
Okay, das heißt,
und ich war einfach nur extrem verwirrt, fand das Ende extrem komisch, wirklich ganz eigenartig. Mhm. I'm so sorry, aber ich finde es einfach weird. Es ist keine sehr intellektuelle
Erklärung. Das Ende war weird.
Es ist einfach, das ist ein komisches Buch. I'm sorry. Ich kriege jetzt schon Hate-Mail. Ich weiß. Ja. Ihr seid alle schon an den Tastaturen und tippt schon. Es ist okay. Aber wie gesagt, ich habe dann Jane Eyre später gelesen und war einfach nur verwirrt. Hat natürlich auch mitgespielt, dass Charlotte Bronte, die Autorin von Jane Eyre, Jane Austen nicht mochte.
Aha.
Und dann war natürlich
Also das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass du dieses Buch unbefangen gelesen hast.
Nein, aber ich habe es tatsächlich versucht.
Du hast es versucht?
Ich war verwirrt.
Ja.
Charlotte Bronte hat ein paar unschöne Dinge gesagt über Jane Austen, was ich ja auch nicht verzeihen kann.
Ja, klar.
Und dann habe ich Englisch studiert, jahrelang, und habe dauernd Brontes lesen müssen. Bronte hier, Bronte da.
Du hast viel davon gelesen eigentlich.
Ich habe viel Bronte, also viel. Ich habe ein paar Brontes gelesen und ich hatte kein einziges Mal irgendwas mit Jane Austen zu tun. Und das hat mich
auf der ganzen Uni.
Praktisch auf der ganzen Uni. Ich war in meinem, ich war in einem meiner letzten Kurse im Master, als ich ein Jane Austen Seminar gehabt habe.
Vielleicht musst du doch nochmal deinen Karriereweg ändern, Julia, und auf die Uni gehen und Jane Austen Seminar.
Na, es ist schon zu viel darüber geschrieben worden. Ich mache jetzt nur noch einen Podcast.
Das ist eh besser. Da erreichen wir eh mehr Leute damit.
Wir reden seit 200 Jahren über diese 6 Bücher. Es reicht, glaube ich.
Eigentlich reicht es dir nicht, aber ich finde auch, es reicht. Also.
Aber ich habe mich so drauf gefreut, weil ich endlich habe ich Englisch studiert und dann kommt die ganze Zeit nur Bronte.
Der wahre Grund, warum du Englisch studiert hast, wurde nicht
dafür. Ja, ist das frustrierend. Ich dachte, so knapp war ich an der Jane und dann habe ich die falsche Jane erwischt.
Oh Mann. Also mein einziger Bezug zu den Brontes ist, dass ich ja, wie ich in England studiert habe, vielleicht habe ich das irgendwann schon mal erzählt, ich weiß nicht, aber jedenfalls habe ich in der Nähe dort studiert, wo die Bronte Sisters gelebt haben und dann gab es so Wege, die man wandern konnte oder spazieren konnte, die Bronte Sisters spaziert sind. Und die bin ich dann manchmal abgegangen. Und das war auch sehr irgendwie so diese Hügel und dann oft dieser Wind und der dunkle Himmel. Und ich bin auch irgendwie vom Regen überrascht worden. Es hat sich sehr englisch angefühlt jedenfalls.
Cool. Hast du nicht auch mal mir erzählt, dass du Jane Eyre auf der Uni, dass es irgendwie vorgekommen ist bei dir in der Afrikanistik?
Vielleicht. Ich weiß nicht mehr so genau. Wahrscheinlich aber auch dann irgendwie in diesem Kontext aus Rewrite und Writing Back und
ja.
Veränderung aus einer postkolonialen Perspektive.
Ja. Ich werde der Sophia, wenn wir die Folge beenden, werde ich ihr das Ende von Jane Eyre erzählen. Und dann werde ich sie fragen, ob sie das nicht komisch findet.
Okay. Wobei, du erzählst mir sie auf eine gewisse Art und Weise. Aber nein, ich bin schon gespannt. Deshalb müssen wir jetzt diese Folge beenden.
Ja.
Damit ich es jetzt weiß.
Ja, voll. Ich habe am Ende meiner Notizen hingeschrieben, sorry, not sorry.
Okay. Damit hören wir uns zum nächsten Mal und schreibt uns bitte, was ihr, nein, ich wollte jetzt alle einladen zu schreiben, was sie über die Brontes halten, aber eigentlich wollen wir über Jean Rhys reden.
Schreibt uns, schreibt uns, was ihr von Jean Rhys haltet, schreibt uns, ob ihr Jean Rhys gelesen habt, schreibt uns, was ihr von den Brontes haltet und schreibt's, ob ihr diesen Podcast jetzt noch weiterhören werdet, nachdem ich die Brontes so gehatet habe.
Und wenn ihr uns weiterhin cool findet, dann bewertet uns. Wenn ihr uns jetzt nicht mehr cool findet, bewertet uns nicht.
Genau. Schreibt ja nichts über Jane Eyre in die Kommentare oder in die, weiß ich nicht, ja.
Und egal, ob ihr uns cool findet oder nicht, bitte unterstützt uns auf Steady.
Gebt uns Geld, übrigens.
Wir natürlich.
Diese Rants wollen wir bezahlt werden.
Ja, bitte.
ja, ich bin traurig, dass diese Folge zu Ende ist. Ich will noch nicht aufhören.
Ja, hast du noch eine Anekdote? Wir können ja noch ein bisschen, uns noch einen Kaffee machen und noch weiter plaudern.
Okay.
Aber euch entlassen wir jetzt.
Na gut.
Aus dieser Folge.
Tschüss.
Ciao, ciao. Sorry, not sorry. Oder wie war das?
Sorry, not sorry.
Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.
Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen.
Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.